Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Hallo und willkommen zu Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast von Merian, dem Reisemagazin. Wir sind für euch unterwegs zu den Orten, die sich besonders lohnen und nehmen euch in diesem Podcast mit dorthin. Für eine gute halbe Stunde gehen wir auf Kopfreise. Diesmal in ein ziemlich kleines Land, größenmäßig vergleichbar mit Schleswig-Holstein. Aber nichts gegen Schleswig-Holstein, da hört der Vergleich auch schon auf. Auf dieser kleinen Fläche vereint dieses Land eine unglaubliche Vielfalt an Landschaften und Kulturen. Wir reisen nach Montenegro. Mein Name ist Tinka Dippel, ich bin die Chefredakteurin von Merian.
Und ich bin Silvia Tiburski. Wir sind heute aber nicht allein, sondern wir haben einen Gast, unseren Merian-Autor Florian St. Johanser. Der ist heute unser Reiseführer, denn für das Heft, das in genau 2 Wochen am 28. Juni erscheint, war er vor kurzem in diesem Land auf dem Balkan unterwegs. Herzlich willkommen, Florian.
Hallo.
Kurz zur Einordnung. Montenegro hat so gut 600.000 Einwohner und ist umgeben von 5 Nachbarländern, die komplett unterschiedlich sind. Ich sag's mal im Uhrzeigersinn, vom noch, ja, wahrscheinlich am ehesten westlich beeinflussten Kroatien im Norden über Bosnien-Herzegowina, Serbien und den Kosovo bis zu Albanien im Süden. Ich selbst war schon bis auf Serbien in allen diesen Ländern und habe quasi Montenegro umkreist und ich bin jetzt sehr gespannt. Von dieser nordöstlichen Küste der Adria hat ja eigentlich Kroatien den absoluten Mammutanteil. Immer wenn ich mir das auf der Karte angeguckt habe, ich dachte, das ist eigentlich fast ein bisschen unfair. Albanien hat auch ein ziemlich ordentliches Stück und Bosnien so 10 Alibi-Kilometer. Montenegro immerhin so roundabout 300, wenn man die Inseln dazu zählt, glaube ich. Diese Küstenlänge soll es aber echt in sich haben. Das Land gehörte nach dem Zerfall Jugoslawiens erst mit Serbien zusammen und wurde 2006 dann komplett unabhängig. Was man vielleicht dazu sagen muss, es ist eins der Länder, das so gut wie ohne kriegerische Handlungen aus diesem Jugoslawien sich dann irgendwann rausgetrennt hat. 72% dort sind serbisch-orthodox, 16% muslimisch und 3,5% katholisch. Merkt man diese Einflüsse, Florian? Ist Montenegro ein bisschen so das ehemalige Jugoslawien im Mini-Format mit verschiedenen Sprachen und ganz verschiedenen Menschen?
Auf jeden Fall merkt man das. Also man kann wirklich sagen, das ist so ein bisschen Jugoslawien in a nutshell. Ich bin dort angekommen in Ulcin. Da fängt schon an, die einen sprechen das Ulcin aus, die anderen Ulcin. Das ist eine sehr albanisch geprägte Stadt ganz im Süden des Landes, in der auch alle Straßenschilder zweisprachig sind und sich eben die Mehrheit der Bevölkerung auch als Albaner identifiziert. Wenn man dann, so wie ich, an dieser Küste, an dieser sehr schönen Küste entlang fährt, dann kommt man zum Beispiel nach Kotor in das Weltkulturerbe, das ganz lange venezianisch regiert war und bis heute auch noch katholisch ist. Im Norden des Landes, beispielsweise in den Bergen, identifizieren sich viele Menschen als Serben wiederum. Gar nicht wenige würden auch lieber wieder zurück zu Serbien. Also man sagt, bis zu ungefähr ein Drittel der Bevölkerung wäre gerne serbisch. Zum Beispiel ja, die serbisch-orthodoxe Kirche. Aber trotz dieser ethnischen und religiösen Vielfalt in diesem kleinen Land muss man sagen, dass das Zusammenleben deutlich besser funktioniert als in den Nachbarländern, wie jetzt beispielsweise im Kosovo. Also eine Architektin, die in Deutschland aufgewachsen ist, die ich in Ulcin getroffen habe, hat das so schön beschrieben. Sie hat gesagt, morgens hört sie den Muezzin rufen und bald danach läuten die Kirchenglocken und dann denkt sie sich jedes Mal, genauso soll es sein.
Das ist ja echt, das ist interessant. Da, wenn du im Norden bist von Montenegro, dann bist du ja auch nur so grob 2,5 Stunden Autofahrt von Dubrovnik entfernt. Wie kommt man denn noch hin eigentlich? Also geht's auch per Boot oder kann man Montenegro, wenn man zum Beispiel in Kroatien oder Italien ist, nur mal schnuppern möchte, auch von diesen Orten dann ganz gut erreichen? Also Bari in Italien zum Beispiel nach Bar in Montenegro gegenüber, sind ja so quasi Zwillingsstädte.
Ja, es ist tatsächlich so, dass man von Dubrovnik ganz schnell rüberfahren kann. Herceg Novi, die erste touristische Stadt an der Küste im Nordwesten, grenzt direkt eigentlich an Kroatien und man kann da sogar für einen Tagestrip aus Dubrovnik rüberfahren. Oder andersrum, die Leute fahren auch für einen Tag nach Dubrovnik und gucken sich das an. Überraschend viele Leute reisen tatsächlich per Auto nach Montenegro, obwohl es ja eine weite Fahrt ist. Man muss einmal durch ganz Kroatien durch. Man kann tatsächlich seit kurzem auch von Bari wieder per Fähre nach Bar übersetzen. Machen, glaube ich, wenig Touristen. Wenn man ehrlich ist, die meisten fliegen. Es gibt nämlich durchaus auch Direktflüge aus vielen deutschen Städten. Also ich beispielsweise bin nach Podgorica geflogen.
Podgorica, die Hauptstadt.
Genau. Und dann mit dem Mietwagen ganz in den Süden nach Ulcin zur albanischen Grenze zuerst gefahren. Und das waren nicht mal 2 Stunden Fahrt.
Du bist ja dann mit dem Mietwagen alleine unterwegs gewesen. Bist du denn mit Englisch gut zurechtgekommen oder wie ist es so in den kleinen Dörfern?
Also entlang der Küste hat man überhaupt kein Problem, kann man überall Englisch sprechen. Interessanterweise in der Gegend von Ulcin eben kommt man auch mit Deutsch sehr gut zurecht, weil dort früher viele Deutsche hingefahren sind nach Adaboyana, das ist eine FKK-Insel. Und das ist tatsächlich, also sowohl aus der DDR als auch aus der BRD sind damals viele Deutsche mit dem Auto, also bis nach Adaboyana an die Grenze zu Albanien gefahren, weil das eben so berühmt war als FKK-Ziel. Und bis heute können sehr viele Leute sprechen dort immer noch Deutsch. Aber auch im restlichen Land kommt man gut mit Englisch zurecht. Also natürlich, wenn man jetzt in ganz kleine Dörfer fährt und mit alten Menschen spricht, dann wird es natürlich schwierig. Aber ansonsten ist es gar kein Problem.
Sehr interessant, ist die Wiedervereinigung schon sehr viel früher vollzogen worden in Montenegro.
War nackt.
Montenegro ist ja ziemlich klein, das ist ein großer Vorteil, weil ich stelle mir zumindest vor, dass man da ziemlich schnell von einem Ort zum anderen kommt. Wie viel hast du denn von dem Land gesehen? Also warst du mehr am Meer oder warst du auch in den Bergen und im Hinterland?
Also, dass das Land so kompakt ist, ist wirklich ein großer Vorteil. Als ich das erste Mal 2017 da war, habe ich im Winter Skitouren dort gemacht und wir hatten ein Basislager in Kolaschin und sind dann jeden Tag in andere Bergregionen gefahren. Diesmal bin ich in einer Woche die ganze Küste entlang gefahren. Ich habe mir also Zeit genommen und das würde ich auch definitiv empfehlen, auch wenn man in wenigen Stunden oder in einem Tag die ganze Küste schaffen würde. Aber es gibt einfach so viel zu sehen, so viele schöne Altstädte, dass es sich auf jeden Fall lohnt, sich Zeit zu nehmen.
Man kommt tatsächlich relativ schnell von einer Region in die nächste. Das ist ja gerade bei Reisezielen, die eben noch nicht als so touristisch gelten, das stelle ich mir zumindest bei Montenegro so vor, da denkt man ja eher so an kleine Landstraßen und Schlaglöcher. Ich habe auch gelesen, dass man da zum Teil in den Serpentinen ziemlich gute Nerven braucht und auf keinen Fall mit einem großen Wohnmobil da langfahren sollte in den Bergen. Und auch beim Auswärtigen Amt habe ich mal geschaut, da heißt es, dass zum Teil doch die Straßen im schlechten Zustand seien und da so manche doch etwas rau unterwegs sein. Ist das so?
Also der Montenegriner an sich hat tatsächlich einen aktiveren Fahrstil, würde ich mal sagen. Das ist schon am Anfang, wenn man da mit dem Mietwagen losfährt und dann so ein bisschen bedrängt wird, manchmal aufgefahren wird und die Leute auch an Stellen überholt, wo man jetzt vielleicht bei uns nicht überholen würde. Am Anfang zehrt es so ein bisschen an den Nerven, aber man gewöhnt sich erstaunlich schnell dran. Die Serpentinen hoch ins Gebirge, also direkt vom Kotor, wo man dann zur alten Königsstadt Cetinje hochfährt. Die sind tatsächlich haarsträubend enge Serpentinen, haarsträubend enge Kurven. Das ist schon eine Herausforderung, aber man hat jetzt eigentlich kein Problem wirklich auf der Küstenstraße. Die Einheimischen klagen nur über den Dauerstau im Sommer, weil es eben nur diese eine Küstenstraße gibt, die zweispurig ist weitgehend und sich da entlang windet. Und man muss bedenken, auf der fahren nicht nur die Einheimischen und die Urlauber, sondern auch die Albaner, die im Sommer nach Hause fahren. Also es ist wirklich wohl abenteuerlich, wie es auf dieser Straße dann zugeht. Ich war jetzt im Frühling da, da war es eigentlich ganz entspannt. Was die Fahrzeit von der Küste ins Gebirge nochmal enorm verkürzen wird, ist die neue Autobahn, die gerade von China gebaut wird und dank der man dann in wenigen Stunden von der Küste eben in den Durmitor-Nationalpark kommen soll.
Du sagst, China baut eine Autobahn in Montenegro. Warum?
Naja, das gehört zur neuen Seidenstraße. Eins von diesen Projekten, was halt die Länder dann auch abhängig macht. Die finanzieren das. die ist wirklich von chinesischen Arbeitern gebaut, kostet über 1 Milliarde, was für uns jetzt nicht nach viel klingt, aber was für Montenegro, ja, die wissen nicht, wie sie das jemals zurückzahlen werden in absehbarer Zeit. Und es ist ein sehr umstrittenes Projekt, aber führt eben durch die Berge dann nach Serbien rüber und wird schon jetzt, erste Teilstück ist schon fertig, ja.
Du hast jetzt ja vorhin erwähnt, dass du auf Skitouren im Winter in Montenegro warst. Das Land liegt zwischen dem Dinarischen Gebirge und der Adria. Also für Outdoor-Fans perfekt. Also du kannst ja alles Mögliche machen. Vom Paragliding über Mountainbiking bis zum Kajakfahren oder Segeln. Was hast du denn so in deiner Woche da jetzt unternommen?
Also ich bin dieses Mal an der Küste vor allem geblieben. Das heißt, das Aktivste, was ich dieses Mal gemacht habe, war zum Mausoleum von Petar, dem zweiten Petrovic Njegosch, hochzuwandern. Der Fürstbischof, der zugleich auch das Nationalepos der Bergkranz gedichtet hat. Also ein gigantisches Mausoleum auf dem Lovtschenberg.
Du hast das ja in der Reportage auch sehr schön beschrieben. Das muss ja ein riesen Oschi sein, den sie da in die Berge verfrachtet haben.
Ja, das war also ein verrücktes Großprojekt damals auch von Tito, der diese, ich glaube, 28 Tonnen schweren Statuen dort hochziehen hat lassen und dafür extra einen Tunnel durch den Berg gebaut hat. Und durch diesen Tunnel spaziert man heute eben jetzt steile Treppen hoch zu diesem Mausoleum. Und ich glaube, für normale Touristen ist das durchaus auch schon eine Outdoor-Aktivität. Man kann an der Küste natürlich alles Mögliche machen. Also man kann dort Kajaken gehen, segeln, alle Arten von Bootsausflügen machen, auch Paragliden in dem Gebirge direkt hinter der Küste. Aber wenn man wirklich Outdoor in Montenegro erleben will, dann fährt man am besten eben zu den Bergen im Nordosten eher, eben in den Durmitor-Nationalpark. Da gibt es die berühmte Tara-Schlucht, also eine der 10 tiefsten Schluchten der Welt. Und dort kann man eben ganz fantastisch raften. Und das ist mittlerweile auch wirklich so eine Standardaktivität, was sehr viele Touristen machen, gerade im Sommer das Rafting auf der Tara. Es wurden da auch Ziplines gespannt. An der neuen Seilbahn eben hoch zum Lovtschen, zu diesem heiligen Berg, gibt es auch eine kleine Mountainbike-Strecke jetzt. Und wer wirklich ambitioniert wandern will, der geht auf den Peaks of the Balkans. Das ist eine Fernwanderroute durch 3 Länder, also durch Albanien, Kosovo, Montenegro. Und da kann man dann auch mehrere Tage allein durch die Berge von Montenegro wandern.
Das klingt ziemlich cool. Und ich glaube, das ist für viele auch ein totaler Anlass, nach Montenegro zu reisen. Ein anderer ist ja inzwischen, dass es dort sehr viele und immer mehr Luxusresorts gibt. Also früher ist man in diese Ecke gefahren und vor allem anfangs noch nach Kroatien, weil es da noch nicht so touristisch war wie in Italien und auch ein bisschen günstiger. Das ändert sich ja dort gerade in Montenegro ganz stark. Und das klingt auch nach ziemlich interessanten Brüchen. Wem würdest du Montenegro denn als Reiseland empfehlen?
Da Montenegro ja so vielfältig ist, kann man dort ganz viele verschiedene Arten von Urlaub machen. Also man kann einfach nur einen Badeurlaub machen, beispielsweise in Ulcin an dem 12 Kilometer langen Sandstrand. Kann man wunderbar auch Kitesurfen, weil dort ein ganz beständiger Wind weht. Oder einfach Beachvolleyball spielen oder ja einfach nur baden. Man kann wunderbare Kulturreise auch machen, indem man diese Küste entlang fährt mit einem Abstecher in die alte Königstadt Cetinje und sich die ganzen schönen Altstädte anschaut. Man kann eben auch einen Aktivurlaub machen in den Bergen. Also es ist wirklich nochmal dafür, dass das Land so klein ist, erstaunlich vielfältig. Und man könnte auch einfach ein Resort-Hopping machen, wo man von einem Luxusresort zum anderen fährt. Also es ist erstaunlich, was sich da gerade tut. Und diese Dynamik ist wirklich im ganzen Land zu spüren, also wie viel investiert und gebaut wird.
Wie erklärst du dir denn, dass dort jetzt dieser Luxustourismus so expandiert? Einerseits ist es ja generell ein Trend, auch in anderen Ländern. Oder war Montenegro einfach schon immer so, also historisch bedingt, dass das auch schon früher ein Reiseziel der Reichen war?
Also der Luxustourismus hat witzigerweise angefangen mit Tito, der in den 50er Jahren eine verlassene kleine Fischerinsel, Sveti Stefan, damals schon zum Luxusresort umgebaut hat. Und da kamen schon in den 60ern und 70ern die Berühmtheiten von Sophia Loren über Kirk Douglas, angeblich sogar Marilyn Monroe. Und 2017 hat dort zum Beispiel der Tennis-Superstar Novak Djokovic geheiratet. Jetzt im Moment ist Sveti Stefan allerdings geschlossen. Aber der wirkliche Luxusboom hat dann mit der Unabhängigkeit 2006 angefangen. Und zwar hat Montenegro damals dringend Devisen gebraucht und damit auch die Regeln für Investoren gelockert. Und anfangs haben vor allem viele Russen investiert. Später, also heute sind es auch Araber aus den Golfstaaten, viele Türken, auch israelische Investoren. Also es ist wirklich ein interessanter Spielplatz für Investoren aus der ganzen Welt. Und ein Grund für diese Luxusressource ist auch, dass es viele verlassene Militärbasen gab, also aus jugoslawischer Zeit. Zum Beispiel das Projekt Porto Montenegro wurde in einer alten Werft gestartet, die einen sehr tiefen Hafen hat. Und ein kanadischer Goldminenmogul hat damals die Gelegenheit erkannt, dass man dort einen Hafen für Superjachten bauen kann. Und das hat er auch gemacht. Also ein Monaco für das östliche Mittelmeer sozusagen.
Es klingt nach so einem jetzt wieder neuen, ganz interessanten Kulturmix, der sich da breit macht. Du warst ja auch in Kotor. Das ist so einer der Orte, der inzwischen schon relativ bekannt ist. Eine der wenigen größeren Städte, die an der Adria liegen und inzwischen auch eine sehr beliebte Destination für Kreuzfahrtschiffe. Wie ist die Stimmung dort? Also das ist ja noch ein recht junger Tourismusboom.
Kotor ist der einzige Ort im Land, wo man wirklich den Massentourismus schon spürt. Also es ist das in der Altstadt wirklich eine Reisegruppe nach der anderen. Und in diesem Jahr werden das erste Mal mehr Kreuzfahrtschiffe in Kotor anlegen als in Dubrovnik.
Wow.
Man merkt aber noch wenig kritische Stimmen. Also Kotor liegt in einem schmalen Fjord und angeblich gibt es schon Beeinträchtigungen für die Unterwasserwelt vor allem. Aber ein junger Mann hat zu mir beispielsweise gesagt, naja, wir haben drängendere Probleme als Umweltschutz. Die meisten Menschen sehen vor allem die Jobs, die durch den Kreuzfahrttourismus entstehen. Und der ist einfach schon eine massive Einkommensquelle für Kotor.
Ja, das ist ja auch so ein Thema bei einem anderen Hotelprojekt, gegen das es tatsächlich aber Proteste gab, nämlich das Mamula. Das ist eine Festung auf einer Insel im Norden von Montenegro. Ich kann mir vorstellen, bei gutem Wetter sieht man wahrscheinlich auch Kroatien 2 Kilometer entfernt. Und dieses Hotel hat vor einem Jahr erst eröffnet, ist sehr exklusiv, also so zwischen 500, aber auch gerne mal 1500 Euro pro Nacht. Warum gab es diese Proteste dort?
Also der Hauptgrund für die Proteste ist, das ist eine alte österreichische Festung, mit denen die damals ihren Hafen in Kotor sichern wollten. Eine von 3 Festungen am Eingang der großen Bucht. Und die wurde damals von den italienischen Faschisten benutzt, um die Partisanen dort einzukerkern. Und es vor allem aus Herzeg Novi, aus der nahen Stadt, waren ganz viele Menschen dort eingesperrt. Und naja, viele, die dagegen protestieren heute, hatten eben Verwandte, die dort eingesperrt waren. Und man weiß auch nicht, wie viele Leute da zu Tode kamen. Die Betreiber dieses neuen Ressorts haben da ganz gut, finde ich, drauf reagiert. Sie haben einen Museumsraum eingerichtet, in dem das Gedenken an alle Insassen dort aufrechterhalten wird und wo die ganze Geschichte dieser Insel erklärt wird. Aber die vielen Kritiker kann das eigentlich nicht besänftigen, weil sie finden das einfach insgesamt ein Skandal, dass man aus einem früheren Foltergefängnis eine Luxusinsel macht. Und es kommt noch ein zweiter Aspekt dazu, der weniger düster ist. In den vielen Jahrzehnten, in denen Mamula einfach verlassen war, sind die Leute gerne rübergefahren, einfach mit dem Boot, um dort zu grillen, um zu baden. Und jetzt ist es natürlich eine exklusive Ressortinsel. Es gibt theoretisch schon die Möglichkeit, dass man sich anmeldet, also für die Einheimischen und rüberfährt, aber das macht natürlich kaum jemand. Das ist ein umständliches Prozedere. Und ich glaube, viele trauern auch diesem alten Idyll nach, wo man vielleicht das erste Mal geknutscht hat in der Jugend und ja.
Hast du da selber auch übernachtet eigentlich?
Nein, ich habe leider nicht in Mamula übernachtet, denn ich war im April dort und da wurde gerade die ganze Insel wieder instand gesetzt für die nächste Sommersaison, was ein großer Aufwand ist. Und ich habe aber eine Führung bekommen, bei der man die Zimmer in den alten Zellen, also die vorher so die Geschützräume der Österreicher waren, sehen konnte und auch den Pool, den sie dort angelegt haben. Also es ist wirklich, man muss sagen, rein ästhetisch ein sehr gelungenes Projekt und was sehr Besonderes.
Bevor wir jetzt weiter durch Montenegro reisen, stellen wir euch noch in einer kurzen Pause die Ausgabe von Merian vor, die am 28. Juni erscheint. Darin findet ihr Geschichten rund um das Mittelmeer und darunter auch Florians Montenegro-Reportage und einen großen Serviceteil zu Montenegro, aber auch die große Freiheit von Ibiza, die entspannte Entdeckerstadt Triest, meine erste Kreuzfahrt durch die Ägäis und die schönsten kleinen, feinen Hotels an der Mittelmeerküste.
Außerdem Singapur im großen Stadtporträt, eine Zugreise auf der Seidenstraße von Usbekistan bis Kasachstan, einen Gourmet-Guide durch Istanbul, der Geheimtipp Le Havre und die unglaublichsten Museen der Welt. Das Heft bekommt ihr unter anderem unter shop.jalak.de/merian/. So, das klang jetzt ganz toll, Florian, was du von dieser Unterkunft erzählt hast, also so rein vom Luxusaspekt. Für mich wäre das ja ehrlich gesagt gar nicht so entscheidend, weil mich vielmehr diese spektakuläre Natur, die, wie du vorhin ja schon beschrieben hast, interessieren würde. Ich wäre am liebsten nur draußen unterwegs. Da hat Montenegro ja einiges zu bieten. Der Name allein sagt ja schon alles. Montenegro heißt übersetzt Schwarzer Berg. Ist damit ein bestimmter Berg eigentlich gemeint?
Also zur Entstehung dieses Namens gibt es verschiedene Geschichten und eine geht eben so, dass vom Meer aus die dicht bewaldeten Berge so dunkel aussahen und ich glaube, dass die Italiener damals es Montenegro genannt haben, also das ist ja ein lateinischer Name.
Ja, und die Küste, die ist 260, 300 Kilometer lang. Wo fängt man denn da deiner Meinung nach am besten an, also wenn man das Meer von Montenegro entdecken möchte?
Das ist eigentlich egal, ob man jetzt in Herceg Novi anfängt, also nahe der kroatischen Grenze, oder ob man unten in Ulcin an der Grenze zu Albanien anfängt. Man ist die ganze Zeit am Meer und es ist auch nicht so, dass man in der einen Richtung die schöneren Blicke hat. Es ist so oder so eine sehr schöne Reise.
Ganz unten im Süden gibt es auch diesen spektakulären Strand. Wie heißt der nochmal?
Velika Plaza, der große Strand.
Genau. Ist der so schön, wie man sich das vorstellt?
Ja, das ist wirklich ein sehr schöner Strand, vor allem wenn man eben vielleicht als familienaktiven Urlaub machen will. Und das ist ein breiter Sandstrand. Also es gibt in Montenegro, wie ja im restlichen früheren Jugoslawien, wenige Sandstrände. Das sind eigentlich vor allem Kiesstrände und eher kleine Buchten. Und das ist so mit Abstand der längste Sandstrand des Landes.
Ich erinnere mich, dass du in der Reportage was geschrieben hast von einem Vogelschutzgebiet. Das klang echt richtig besonders und von Flamingos.
Ja, das ist die frühere Saline, also die früher, ich glaube, die Hälfte des Salzbedarfs Jugoslawiens hergestellt hat und auch so ein umstrittenes Ressortprojekt war. Da haben es die Umweltschützer geschafft, das Ressort zu stoppen und das ist jetzt eben großes Naturschutzgebiet und dort leben 250 Vogelarten. Also das sind zum Teil heimische Vögel, die dort auch brüten und zum Teil auch Zugvögel, die durchziehen. Und die Flamingos sind wirklich sehr leicht zu sehen. Also die sind da das ganze Jahr über und in rauen Massen sieht man dort Flamingos und auch viele andere kleine Vögel, seltene. Und zum Herbst kommen vom Skadarsee, also im Hinterland Montenegros an der Grenze zu Albanien, flattern dann immer noch die Pelikane zum Fressen ein.
Was ja, finde ich, für eine Reise und eine Region auch immer eine Riesenrolle spielt, um sie ja auf eine Art auch zu verstehen, ist die Kulinarik. Also ich weiß es von Bosnien, das ist einfach viel Fleisch und viel Kraut und in Kroatien und Albanien natürlich auch sehr viel Fisch. In allen Ländern auch echt tolles Gemüse, super gewürzt, besondere Käsesorten und alles sehr deftig. Wie ist es in Montenegro?
Ja, das kann man durchaus vergleichen. Also Fleisch kommt da auch viel auf den Teller. Aber an der Küste isst man auch sehr viel Fisch und Meeresfrüchte. Was mich zum Beispiel überrascht hat, dass es eigentlich in jedem Restaurant dieses schwarze Risotto mit Tintenfisch gibt. Das ist so ein Standardgericht. Es waren lange die Venezianer ja im Land. Man merkt einen starken italienischen Einfluss auch in der Küche. Und wenn man in den Resorts isst, ist die Küche eher so eine mediterrane Küche mit leichten Einflüssen Montenegros, würde ich sagen.
Und wie ist es mit dem Hausgebrannten? Also ich weiß, in Bosnien hatte ich immer das Gefühl, dass eigentlich jeder Schnaps brennt und ihn dann auch gerne an Gäste verschenkt.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also so ein Schnäpschen nach dem Essen wird sehr gern getrunken.
Okay. Du hast gesagt, du kennst das jetzt so eher winterlich im Inland. Du hast jetzt quasi im Frühjahr einmal die gesamte Küste bereist. Hast du einen Herzensort in Montenegro? Also gab es einen, der dich besonders beeindruckt hat? Und gibt es einen, den du jetzt auf deiner Liste hast, dass du da noch mal ganz in Ruhe Urlaub machen möchtest?
Ich würde auf jeden Fall jedem, der die Küste entlang reist, einen Abstecher nach Cetinje empfehlen, die alte Hauptstadt. Das ist sehr anders. Es ist viel ruhiger. Es gibt Alleen, Plätze, viele alte historische Gebäude von den früheren Botschaften und die Königspaläste. Und das ist wirklich, wenn man Montenegro verstehen will, das Wesen und was das Land auch gerade so umtreibt, die Kultur, die Geschichte, dann würde ich sagen, es ist absolut das Pflicht, einmal nach Setinientag zu fahren. Und es ist ein schöner Ort, auch also in einem Bergkessel umgeben von Bergen. Immer ein bisschen kühler, im Sommer auch deswegen angenehm, ein bisschen kühler als an der Küste. Wenn ich privat nochmal nach Montenegro reisen würde, einfach um Urlaub zu machen, würde ich, glaube ich, entweder in die Berge fahren und dort wandern gehen, weil es sehr schöne Berge gibt und noch verglichen zu den Alpen sehr wenig los ist in den Bergen, oder eben nach Ulcin und dort Kitesurfen lernen. Weil mir glaubhaft versichert wurde, dass das ein perfekter Ort ist, um Kitesurfen zu lernen.
Und gibt es noch etwas, was du Hörern, die jetzt dorthin reisen wollen, noch unbedingt ans Herz legen würdest als Tipp?
Mein Haupttipp ist auf jeden Fall, sich Zeit zu nehmen für das Land. Viele Leute, die dort auf einer Kreuzfahrt hinkommen, haben eigentlich nur ein oder zwei Tage im Land, schauen sich Kotor an, machen vielleicht noch einen kleinen Abstecher. Aber das ist eigentlich schade, das wird Montenegro nicht gerecht, weil obwohl es so klein ist, hat es so viel zu bieten und all diese Städte am Meer sind wirklich für sich spannend genug. Ich würde empfehlen, dass man sich mindestens eine Woche Zeit nimmt für das Land. Am besten länger, damit man auch Zeit hat, noch in die Berge zu fahren, die wieder sehr anders sind eben als die Küste. Und ein praktischer Tipp ist, auf jeden Fall sich einen Mietwagen nehmen.
Einen kleinen Mietwagen, damit man die Serpentinen gut bewältigt.
Genau, weil es ist theoretisch möglich, mit öffentlichen Verkehrsmitteln Montenegro zu bereisen, aber ich glaube, da hat man keinen Spaß dabei.
Also mich hast du auf jeden Fall überzeugt. Ich habe es jetzt umrundet und das nächste Mal möchte ich dann auch wirklich hin. Also Berge und Küste beides. In unserem nächsten Podcast-Folge reisen wir nach Triest. Die Folge hört ihr am 12. Juli. Wir verabschieden uns jetzt vom Balkan und von dir, Florian. Danke, dass du uns heute nochmal mit nach Montenegro genommen hast. Das war wirklich super interessant.
Sehr gerne.
Und wenn ihr Fragen oder auch Anregungen habt oder einen Wunsch, wohin es in der übernächsten Folge einmal gehen soll, dann schreibt uns gerne an podcast@mirian.de. Schön, dass ihr zugehört habt. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.